Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Hochleistungssportler im Sternenhimmel. Feuriger Stress, frenetischer Jubel und kalte Duschen. Mein Name ist Alexander Rinhoff und ich beobachte seit vielen Jahren das Gastro-Universum. Und jetzt neben mir eine Power-Formation aus diesen. Herzlich willkommen, Manuela und Konstantin Filippo.
Hallo.
Herzlich willkommen. Danke, dass wir da sein dürfen.
Schön, dass ihr da seid. Konstantin, ich möchte dieses Gespräch nicht mit dem beginnen, was die letzten Monate über euch geschrieben wurde, was ihr miterlebt habt, sondern ich möchte damit beginnen, wie hat bei dir alles angefangen? Wie kommt ein junger Mensch voller Freude, voller Euphorie in die Küche?
Herzlich willkommen. Das Erste, wir sind eine sehr kulinarische Familie. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie Sterne oder Hauben irgendwie nachgejagt haben, sondern wir sind bewusst zu den besten Wirtshäusern oder in Griechenland zu den besten Fischlokalen gefahren. Ursprüngliche Lokale, Gasthäuser, Tavernen. Und dadurch, dass wir eine recht kulinarische Familie sind und mein Vater Grieche ist und meine Mutter Steirerin, bin ich sehr früh in den Genuss gekommen, dass die Kulinarik in der Familie so einen hohen Stellenwert hatte, aber auch die Küche, die heute uns prägt, also ich nenne sie ja Fusion, also dort, wo ich herkomme. Und man redet ja oft mit über Kindheitserinnerungen und Themen, die dich prägen. Und bei mir hat auf jeden Fall eines geprägt, dass immer was Steirisches und immer was Mediterranes, Schrägstrich Griechisches am Tisch war. Und der Tisch war der Mittelpunkt. Wir hatten tolle Feste, viele Freunde. Und ja, das hat mich geprägt. Und prägt mich bis heute.
Du hast in einigen der härtesten, berühmtesten Küchen Europas gearbeitet, bei Gordon Ramsay in London, im Steyrek, im Marsac in San Sebastian. Was nimmt man aus solchen Häusern mit? Was erlebt man dort? Was kann man brauchen davon für spätere Leben?
Ich glaube, man nimmt überall was mit. Unterschiedliche Dinge. Was war mir wichtig? Warum bin ich überhaupt auf Reisen gegangen? Weil mich andere Kulturen interessieren. Andere Menschen, wie leben andere Leute. Für mich ist die Gastronomie immer brückenbauend und wird sie immer sein. Und ich liebe eigentlich, andere Dinge kennenzulernen, andere Dinge zu sehen. Wie sehen die Menschen dort Kulinarik? Wie leben sie Kulinarik? Wie gehen sie damit um? Da ist nicht immer unmittelbar der Sternebetrieb die oberste Priorität, sondern eher mehr die Wirtshäuser und Tavernen oder Tapas-Bars, wie es in San Sebastian war, oder das ganz normale Gastropub. Und da lernt man sehr viel, wie die Leute tagtäglich mit ihrer Kulinarik umgehen und wo sie herkommen. Und ich glaube, das inspiriert mich bis heute. Also egal, auf welche Reisen wir gehen, wir reisen sehr, sehr gerne, weil wir andere Kulturen lieben und schätzen und lernen daraus extrem viel.
In diesen Küchen geht es ja wirklich ziemlich zu und da wird man schon einiges mitbekommen haben. Und so auch das ein oder andere lautere Wort, denke ich mir schon. Aber das gehört doch dazu, oder? Man macht es ja gern, man will was lernen, man will einfach was erleben und was mitnehmen für die Zukunft.
Ja, also ich denke so, dass, ja, das stimmt. Also ich habe in einigen Küchen gearbeitet, wo es ein bisschen rauer zugegangen ist. Ich glaube aber, das Wichtigste daran ist, dass man auch weiß und erkennt, dass das Themen sind, die vielleicht nicht mehr da sein sollten oder in dem Fall auch nicht mehr up to date sind. Ich glaube, als Betrieb, so wie wir sind, sollte man nicht nur von diesen Dingen lernen, die man vielleicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist automatisch. Man lernt von denen, mit dem man arbeitet und was man sieht. Und man kennt es vielleicht auch gar nicht anders. Das soll nicht eine Entschuldigung sein, sondern das ist einfach eine Sache der damaligen Zeit. Und ich das Wichtigste ist, dass man es erkennt irgendwann einmal, dass man auch erkennt, dass man hier vielleicht aufgrund des Druckes vielleicht, aufgrund gewissen Situationen, teilweise auch vielleicht eine Interpretation von, man will und muss auch sein Haus schützen, seine Qualität. Und lernt daraus, dass man darin besser wird, dass Dinge heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und das musste ich auch selbst lernen. Ich glaube, die Fehler, die man da macht, sind nicht mehr zeitgemäß. Aber gleichzeitig ist es so, dass natürlich wir jeden Tag mit sehr viel Druck und wirtschaftlichen Situationen zu tun haben, die nicht immer angenehm sind. Und wo wir besonders auch im letzten Jahr mehr gelernt haben, besser zusammengerückt sind, Prozesse durchgespielt haben, wo wir einfach viel gelernt haben und wo wir auch durch diese Situation, die auch passiert ist, wirklich gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt einmal besser hinschauen und müssen auch, und ich auch für mich, mit drei Lokalen, wie komme ich da besser zurecht, wie kann man besser das Ganze handhaben und wie kann man auch besser in den Strukturen werden.
Ihr beide seid ja seit vielen, vielen Jahren ein großartiges Team. 2013 habt ihr das erste Restaurant eröffnet. Und danach ist gekommen das Bistro und das Feinkostprojekt. Manuela, wie schafft man das? Wie geht das? Wie kann sowas wachsen? Wie kann man so mit so einem Projekt mitwachsen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir arbeiten immer noch an der Antwort. Das Fine Dining Restaurant und das Obo-Fest, das ist ja innerhalb von 2 Jahren fast gleichzeitig entstanden und ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist wie wenn man Kinder kriegt. Man weiß zwar ungefähr, wie das geht, also wir sind ja beide jetzt keine selbstständigen Gastronomen gewesen in unserem Leben, aber man stellt sich irgendwie so vor, jetzt mache ich das und das kann ich jetzt ganz, ganz ordentlich, jetzt mache ich das Nächste und mit jedem Aufsperren eines neuen Projektes wächst die Verantwortung, wächst der Druck, wachsen die vielen unterschiedlichen Aufgaben. Und nachdem man, wie gesagt, das nicht gelernt hat, sondern man lernt ja immer on the job, in der Selbstständigkeit, geht es dann ans Rollenverteilen, ans Aufgabenverteilen, Kontrollsysteme einführen und so weiter. Und auf jedem dieser Schritte ist das Fehlerpotenzial groß. Und einmal braucht das eine Kind mehr Zuwendung und dann wieder das andere. Und am schwierigsten ist es natürlich, wenn alle drei gleichzeitig schreien. Und all diese Situationen haben wir erlebt, werden wir wahrscheinlich auch erleben, solange wir selbstständig sind. Und mit jeder Herausforderung gibt es neue Prozesse, die man sich überlegt jetzt, oder neue Systeme. Oder halt, wir haben gelernt im Laufe dieser Jahre, die Dinge immer von mehreren Seiten zu betrachten und dass nicht eine Wahrheit stimmt, dass nicht eine Lösung stimmt, dass nicht ein Weg stimmt, sondern so wandelbar wie die Welt ist, ist also für uns gibt es eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona, wenn man so will, jetzt grob gefasst. Und in jeder dieser Zeiten ändert sich das Geschäft, es ändern sich die Menschen, es ändern sich die Dynamiken, die Einstellungen, die Preise, die Anforderungen, die Mitarbeiter, alles. Und das ist also für jeden Selbstständigen da draußen die größte Herausforderung. Egal, glaube ich, traue ich mir fast zu sagen, in welcher Branche.
Aber eines hat das bewirkt, ihr seid näher zusammengerückt und geht jetzt noch closer in die Zukunft. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Du hast es früher schon angesprochen, vor etwas mehr als einem Jahr hat deine Berichterstattung eine große Debatte ausgelöst über Arbeitsbedingungen, über Transparenz, über das, was hinter den Türen von Spitzenrestaurants passiert und ihr wart da mittendrin. Wie habt ihr diesen Moment erlebt oder diese Momente, als die Berichte erschienen sind? Was waren so die ersten Gedanken?
Manuela. Ja, das war schlimm, es war wild, es war sehr schmerzhaft, es hat uns mit voller Wucht getroffen. Den Morgen werde ich nie vergessen, also mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist ja parallel zur Berichterstattung, sind Behörden in unser Haus gestürmt und haben Kontrollen durchgeführt, die alle sozusagen, also es war alles in Ordnung auf jeder Ebene, aber das war wild und wir konnten uns dem auch nicht entziehen. Wir haben monatelang, tagelang, monatelang nichts anderes gemacht, als uns mit diesen Themen, mit dieser Berichterstattung, mit Fragen dazu, mit Auswirkungen dazu auseinanderzusetzen. Wir waren unter Wasser, so wie man sich's vorstellt. Also es ist keine schöne Zeit. Es war schlimm.
Ja, also man hat nicht so ganz die Zeit, um nachzudenken, wirklich. Also man ist, ich glaube, komplette Achterbahn von Gefühlen. Gleichzeitig auch verständlicherweise dastehend und stehend gegenüber seinem Betrieb. In unserem Sinne, manche haben auch gesagt, man hätte vielleicht den Betrieb zusperren können. In unserer finanziellen Situation ist das eher für uns, erstens einmal wäre das nicht zur Debatte gestanden, aber gleichzeitig auch, wir wollten weiterarbeiten, für uns ist unsere Arbeit wichtig, wir wollten für die Gäste, die da sind, auch da sein, wir wollten unsere Qualität verfolgen, wir wollten mit diesen Mitarbeitern, die wir haben, die wir jahrelang haben, weiter tun. Und ja, es hat sich natürlich die Anfragen, das Telefon hat von früh bis spät, sind Anrufe von verschiedenen Medien gekommen. Und da schlaft man schon mal durch. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wo wir schon geschluckt haben, ist, dass die Bereitschaft da draußen, ohne wirklich nachzufragen, also ich sage jetzt, bei den Menschen da draußen, was war wirklich, ohne wirklich es zu wissen, was wirklich war, die Bereitschaft so groß ist, uns wirklich Dinge zu wünschen, die ich keinen Menschen wünschen würde oder keiner Familie. Anrufe mit Bedrohungen, teilweise Dinge, die wir auch der Polizei weitergegeben haben. Das muss ich ehrlich sagen, das hat uns sehr, sehr getroffen, die Bereitschaft. Bereitschaft, das zu tun. Und ich wünsche das keinem. Und ja, es hat uns sehr viel gezeigt, sehr viel zusammengeschweißt. Und wir haben uns auch in dieser Zeit gefreut über die wirkliche Unterstützung von unseren Mitarbeitern, die jahrelang bei uns sind. Also die sind voll hinter uns gestanden und haben mit uns weiter Gas gegeben. Und ich glaube, das muss man einmal sagen, also das sind, das eine ist das eine, aber das andere sind da waren Mitarbeiter und man hat auch hier auch die Verantwortung weiter zu tun und dazustehen und zu sagen, okay, das sind meine Leute und die wollen Gas geben und die stehen hinter uns und der Betrieb wird weiterlaufen.
Es gab einen zentralen Vorwurf, die Zutaten auf der Speisekarte haben nicht immer mit dem übereingestimmt, was tatsächlich auf dem Teller lag. Wie kann sowas passieren?
Das ist eine gute Frage. Ja, da sind sicher Fehler passiert. Das haben wir damals auch schon ziemlich gut rekonstruieren können, wie die Anfragen in diese Richtung gekommen sind. Da sind einfach ganz viele Aufgaben auch im Einkauf auf viele Schultern verteilt worden. Das hat nicht funktioniert, speziell in stressigen Zeiten. Und das ist einfach zu lange niemandem aufgefallen. Da war zum Beispiel jetzt auch in diesem über einem Jahr, dass das jetzt her ist, die einzige Konsequenz, das läuft alles über den Konstantin, der macht die Bestellungen, die Einkäufe, er kontrolliert das. Solange bis wir wie bei vielen anderen Fragen, die sich aufgetan haben, auch kein besseres System haben. Und also wie es genau passieren konnte, beziehungsweise warum das vorher zu den Medien kam, als zu uns, ist eine Frage, der wir nach wie vor nachgehen. Das war erstaunlich. Vieles davon ist komplett falsch dargestellt worden und ließ sich auch durch Interviews oder ein Interview, das es ja vorher gegeben hat, nicht aufklären, weil man uns nicht zuhören wollte oder weil die Geschichte sozusagen schon gegessen war. Aber wir haben das natürlich als Anlass genommen, also weiter an uns zu arbeiten, an der Produktqualität noch näher mit unseren Lieferanten zusammenzurücken.
Man muss natürlich dazu sagen, dass wir in dem ganzen Prozess, und das möchte ich schon nochmal sagen, wir haben wirklich, also das, mit dem muss man jetzt rechtkommen. Und ich habe mich wirklich, also wir haben uns beide tagtäglich in unsere Betriebe gestellt und haben von früh bis spät gearbeitet und haben wirklich gesagt, wir rücken zusammen, schauen jetzt nochmal genauer hin und haben wirklich jeden Tag in der Kuchel und dort und da. Es war eine intensive Zeit und ist noch immer intensiv, um zu sehen, okay, in welchen Abläufen, wo hapert es, wo ist das Problem. Und da ist es nicht so, wenn du als erstes schützend gegenüber dem Betrieb und auch gegenüber deinen Mitarbeitern bist, dass du da bist für die, die schon sehr lange da sind, dass du nicht alle Dinge, die du vorhast, von heute auf morgen verändern kannst. Du bist dann mittlerweile noch weniger Leute, weil wir eben strukturell kleiner waren sind als vorher. Wir haben viele Dinge noch vor. Wir sind gerade mitten dabei, einen sehr engen Mitarbeiter, einen F&B-Job zu geben. Gott sei Dank ist da eine Ausbildung entstanden. Und da einen zentralen Einkauf zu machen. Weil es ist halt einfach so, wir haben drei Betriebe und dann kommt das einmal dorthin und dahin. Und dann, ja, und da ist was schiefgegangen. Ja, und ich glaube, dass wir das mit jemandem, der dann noch mit mir noch mehr drüber schaut, der den Job hat, wird das auch in die richtigen Sachen und in die richtigen Outlets verteilt. Und gleichzeitig wird dann noch mehr kontrolliert, wenn Dinge aus sind oder dass sie auch ordnungsgemäß weitergegeben werden.
Der zweite schwere Vorwurf betraf das Betriebsklima. Ehemalige Mitarbeiter haben von Beschimpfungen jeglicher Art berichtet. Auch rassistische sollen gefallen sein. Sie beschwerten sich über enormen Druck von einem Arbeitsumfeld, das sie belastet. Was können Sie dazu sagen?
Ja, zum Ersten, ja, ich war laut, es passiert noch immer ab und zu. Ich nehme mir Coachings, dass das besser wird. Ich arbeite daran und es hat auf jeden Fall keinen Platz. Zweitens, Rassismus. Wir haben, unser längster Mitarbeiter ist aus Nigeria, der ist 15 Jahre bei uns. Wir haben teilweise 18 Nationen bei uns und außerdem bin ich ja Immigrantenkind.
Ich komme mal ganz kurz auf diesen unglaublichen Medienrummel zurück. Viel unangenehmes Gerede hinter und vor dem Rücken, zahllose Gespräche, in welchen man sich rechtfertigen muss, stornierte Reservierungen. Wie seid ihr persönlich mit all dem umgegangen? Was waren so diese Auswirkungen? Was hat dieses Hinhauen der Nahe der anderen auf euch? Was hat das mit euch gemacht?
Also wir haben natürlich von Anrufen, von Drohungen bis hin auch zu Gästestornierungen alles erlebt. Deswegen betonen.
Wir haben aber auch Solidaritätsbesuche gehabt, sehr viele, also es ist in beide Richtungen gegangen, Gott sei Dank.
Wir haben Stornierungen gehabt, da braucht man gar nicht umeinander reden. Wir haben Gott sei Dank auch Leute gehabt, die gesagt haben, jetzt erst recht. Man sieht natürlich in dieser Zeit auch, wer sind die Freunde, die zu einem halten, wer nicht. Und ich glaube, vielleicht Freunde, das ist auch schwierig gesagt, wer fragt nach, was wirklich war? Ich glaube, es ist mehr der Satz. Ja? Also ich glaube, diese Vorverurteilung, besonders auch von Freunden, bevor ich überhaupt weiß, was war, was ist, wie geht's da, haben wir natürlich viel gelernt. Schade, ist ein Prozess. Und gleichzeitig heute stornieren und gleichzeitig das Erfreuliche, dass halt Leute gesagt haben, sie kommen erst recht und wir unterstützen euch. Aber wir haben sicher ein Jahr hinter uns, wo wir mit sehr vielen Stornierungen zu tun gehabt haben.
Spitzengastronomie hat seit jeher einen Ruf, Druck, Lautstärke und extreme Anforderungen. Wo ist für euch die Grenze zwischen Leidenschaft, die diese Welt antreibt, und einem Umfeld, das den Menschen definitiv schadet? Manuela.
Das ist eine wichtige Frage, die wir uns sehr intensiv gestellt haben, immer noch stellen. Jeder Mensch will was anderes im Leben. Also was wir sicher mitnehmen aus der Zeit, die schwer war, wo wir uns herausentwickelt haben und auch viele Themen, glaube ich, mitgenommen haben, die wir immer wieder aktualisieren müssen, ist eben, was ist für jeden Einzelnen gut. Jetzt sind wir kein 8000-Mann-Betrieb, wir sind überschaubar groß geworden. Wir stellen andere Fragen, wir binden die Mitarbeiter anders ein. Das Onboarding funktioniert ganz anders. Dinge, die man früher vielleicht rausgeschoben hat, naja, das wird schon nicht kommen, so der Klassiker, das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir es gut finden und für uns so umsetzen, dass einfach, bevor wir neue Mitarbeiter ins Team holen, onboarden, diese ganz wichtigen Fragen gestellt werden und nicht dann, erst wenn es brenzlig wird, irgendwelche Lösungen finden. Dazu haben uns viele Denkprozesse, Gespräche, Coachings gebracht, dass man das auch in eine richtige Form gießt. Das ist nicht in Stein gemeißelt, auch bei uns nicht. Es ändert sich auch mit jedem Mitarbeiter, weil es ist jedem Mitarbeiter was anderes wichtig. Es gibt Leute, die sagen, darf ich bitte länger bleiben? Darf ich in meiner Freizeit mir dieses und jenes Gerät ausborgen, weil ich will zu Hause das ausprobieren? Und dann gibt es die Leute, die sagen, na, für mich ist es 9-to-5 und da muss man schauen, wo passt das in unsere Struktur, wo kann ich dieses Bedürfnis unterbringen. Aber das Wichtigste ist, es nicht anstehen lassen, sondern es ansprechen. Das nehme ich für mich mit und da fühle ich mich auch sehr wohl dabei, dass das jetzt so ist.
Konstantin, was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, meine Frau hat eigentlich alles Richtige dazu gesagt. Also das Schöne ist, also ich kann mich erinnern, wie ich bei Betrieben gearbeitet habe, wo mehrere Restaurants waren, dann war das eigentlich gang und gäbe, dass man den Leuten, die gefragt haben, die vielleicht sich das gewisse Dinge anders vorgestellt haben oder vielleicht dort oder da, vielleicht wie im Spitzensport, Spitzengastronomie, etwas zu viel Druck ist, sagen, okay, aber ich habe den anderen Betrieb und das wurde eigentlich damals dort immer sehr dankbar angenommen. Ich kenne unsere drei Betriebe ganz genau. Also ich sehe zum Beispiel für mich nicht den Unterschied, was besser sein sollte oder schlechter sein sollte. Für mich sind alle drei Betriebe unsere Kinder und alle drei Betriebe sind gleich toll und perfekt. Und das sagen wir eigentlich auch in unserem Team hinein. Also jeder findet bei uns seine Aufgabe und jeder kann auch mit anderen Zeiten und anderen Anforderungen seine Geschichte ausleben. Also ich sehe das beim Bistro und in der Mama Constantina, wo wir auch ein Catering-Unternehmen haben. Also wir können sehr viel für jemanden, der mit uns arbeiten will. Aber man muss so ehrlich auch sein und so sagen, nicht alle unsere drei Betriebe bilden das Gleiche für jemanden ab. Oder die Anforderung, die jemand an uns stellt. Wir kennen nicht alles, was jemand will. Aber wir haben drei unterschiedliche Konzepte. Und in drei unterschiedlichen Konzepten findet man durchaus vielleicht in der Mama den Mittagsdienst, ja, ich sag's jetzt einmal so. Und der andere, der halt Sterne kochen will und Raum kochen will, mag halt was anderes. Aber ich möchte mir auch, möchte schon auch sagen, dass wir sind Menschen, wir sind in einem totalen Prozess, wir sind in einem Change-Prozess, wir kennen nicht alles. Wir lernen sehr viel. Und wie gesagt, und wir können auch nicht alles. Ja? Und deswegen müssen wir es lernen.
Das zahlt auf das ein, was ihr eigentlich angekündigt habt, dass ihr euch um Veränderungen kümmern werdet, die Kontrollstrukturen verändern, neue Abläufe schaffen, neue Zuteilungen schaffen. Sehe ich das richtig so?
Ja, wir werden da besser. Wir haben natürlich Dinge auch damalig sich überlegt, was können wir machen, was können wir tun, ist das eine Überlegung. Aber wir sind einfach in den Prozess draufgekommen, dass wir manche Dinge für uns erarbeiten müssen. Und dass wir Dinge, die man dann von außen betrachtet, vielleicht nicht so notwendig sind oder schon notwendig sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an einem selber arbeitet einmal. Weil ich glaube, da fängt die ganze Sache in dem Thema an, ja. Wer bin ich als Chef? Wie kann ich besser, wie kann ich das weiterhin machen, was ich so gerne tue, was ich liebe? Für mich ist das mein Leben. Und ich werde nichts anderes machen. Und ich hoffe doch, dass wir als Betrieb und ich auch als Koch für manche da draußen eine gewisse Funktion habe, die vielleicht anderen sagen, okay, das taugt mir, ich habe da extrem viel gelernt bei denen, ich würde es weitermachen, mir taugt das. Und da möchten wir weiterhin dran arbeiten. Aber wir haben eines auf jeden Fall verstanden, Dinge funktionieren nicht mehr so wie früher, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir werden weiter dran arbeiten.
Konstantin, was würdest du einem jungen Koch oder einer jungen Köchin sagen, die gerade in die Spitzengastronomie einsteigen wollen, mit allem, was du heute weißt und was derzeit gefordert wird von vielen, ist ja die Work-Life-Balance. Passt das mit einer Sterne-Gastronomie? Ihr habt ja zwei. Passt das zusammen?
Ich glaube in der Richtung, also ich würde das nicht so kategorisch ablehnen, Work-Life-Balance. Es wird sehr viel drüber geredet und ich bin nicht jemand, der glaubt, das ist irgendwie komisch oder so. Ich glaube, jeder braucht einmal eine Balance zu dem, was er tut und braucht einen Ausgleich in seinem Leben und wieder die Freizeit, wieder Kraft zu tanken für das, was man gern macht. Ich glaube aber auch, dass, wie vorhin schon gesagt, dass gewisse Betriebe, besonders in der Spitze, nicht immer diese Anforderungen hinkriegen. Und nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil es einfach Situationen oder Tage passieren, wo wir hier über eine gewisse Grenze drüber gehen. Und das wird auch vorher besprochen. Und das wird mit den Leuten besprochen. Und das ist nicht so, man fährt über alle drüber und sagt, das ist jetzt so, sondern es wird besprochen. Und ja, wir haben andere Betriebe, wo wir sicher mehr in der Work-Life-Balance sind. Und wir sehen es bei uns auch. Wir brauchen auch Pausen. Und ich werde es nie irgendwie sagen, das ist irgendwie was komisch. Oder das denkt man irgendwie. Nein, ich finde Work-Life gut. Nur müssen auch sehen, dass diese Problematik nur immer in der Spitze so ist, dass wir einfach in gewissen Stoßzeiten oder in den Zeiten, wo wir auch heutzutage alles sehr spontan funktioniert, teilweise Reservierungen auch spontan, also Gruppenanforderungen, wird man sich dann Mitarbeiter raussuchen oder fragen, ob sie denn ob sie mit uns diesen Weg gehen. Das wird in Zeitausgleich und vertraglich ist das geregelt. Und für die Jungen da draußen, man sollte sich einfach richtig gut überlegen, ob man das gern macht, ob man das will. Und ich glaube, es gibt kaum einen Job, wo man so viele Sachen sehen kann, erleben kann, wo man verschiedene Kulturen kennenlernen kann, verschiedene Geschmäcker. Und der Spitze machen will, wird auch Zeiten haben, um besser zu werden, muss man üben. Und ich finde halt, wenn man sich in so einem Betrieb bewirbt, sollte man ein bisschen auch schon was mitnehmen. Ich sage einmal, grundsätzlich ist die Lehre vorbei. Etwas mitnehmen, wo man bereit ist, weiter zu lernen, aber auch die Grundskills mitbringen, dass man hier auch da mittun kann. Ich rede rein von wie ich meinen Beruf sehe, wie ich ihn liebe und was ich gerne mache. Und es ist wurscht, ob das in der Sommelierei ist oder in als Koch. Du wirst einfach besser, wenn du übst. Und ich hoffe doch, dass das auch eine Entscheidung von einem selber ist, ob ich auch üben will.
Und da sind wir schon beim Ende angekommen, Manuela Konstantin. Wenn ihr euch wünschen könntet, was jemand nach diesem Gespräch über euch denkt oder fühlt, was wäre das, Manuela?
Ich würde mir wünschen, dass es weniger Vorverurteilung gibt, nicht nur in unserem Leben, sondern auf der Welt insgesamt. Dass wenn ich eine Frage habe, dass ich und die Möglichkeit habe, ich kann sie stellen, dass ich das tue. In Zeiten wie diesen ist einfach Faktencheck wichtig. Man kann, soll und darf nicht alles glauben, was man serviert bekommt. Und ich würde mir wünschen, dass dieses schnelle Hinhauen auf jemanden, den ich weder kenne, noch weiß, wo der herkommt, wie es dem geht, was denn seine Geschichte ist, dass das ein bisschen weniger wird. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen da draußen, unsere Gäste, Leute, die mit uns in Kontakt kommen, über welche Kanäle auch immer, sich denken, das sind gerade Leute, die haben etwas gelernt im Leben und etwas gemacht aus ihrem Leben und die können auch sagen, dass sie wo falsch abgebogen sind, dass sie daraus etwas gelernt haben, dass sie was mitgenommen haben und dass sie, weil man steht ja, wir stehen ja nicht, oder ich persönlich stehe nicht in der Früh auf und nehme mir jeden Tag vor, heute mache ich was ganz besonders falsch. Das ist ja nicht mein Plan. Und insofern, man kann ein bisschen ein Urvertrauen haben in die Menschen da draußen, dass nicht jeder schlecht ist, dass aus etwas Schlimmem etwas Gutes werden kann und dass wir uns alle uns weiterentwickeln. Also das wünsche ich mir.
Ich wünsche mir, dass die Vorverurteilung nicht so ist, dass die Leute zuhören, nachfragen und dass die Leute wieder das Vertrauen haben, dass sie wissen, dass wir wirklich gute Wirtsleute sind, die an uns arbeiten und dass ich auch an mir arbeite und besser werden will.
Vielen Dank fürs Gespräch.